SWR 2 aktuell.
Mit Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Das sind unsere Themen bis 6:30. Der Parteitag der Grünen hat begonnen. Wie geht die Partei mit den Rückschlägen der letzten Wochen um? Wir kommentieren das Lieferkettengesetz, das der Bundestag heute beschlossen hat. Und die G7-Staaten treffen sich in England. Wir sprechen im SWR 2 Tagesgespräch mit Gregor Gysi darüber, was er davon hält. Die Blütezeit der Sonnenblume ist eigentlich so grob von Juni bis September. Eigentlich ideale Voraussetzungen für den Wahlkampf der Grünen, die Sonnenblume immerhin als Logo haben. Allerdings schien die Blütezeit der Partei in diesem Jahr sehr früh und sehr kurz gewesen zu sein. Spätestens seit Mitte Mai ist der Höhenflug der Grünen erstmal beendet. Geschönte Lebensläufe, nicht deklarierte Sonderzahlungen und ein rigoroser Kurs einiger Medien gegen die Grünen haben die Umfragewerte einbrechen lassen. Allein im letzten Monat haben die Grünen im ARD-Deutschland-Trend 6 Prozentpunkte verloren. Damit liegen sie bei 20% auf Platz 2 und deutlich hinter der Union. Heute hat der Parteitag der Grünen begonnen und das Motto könnte da lauten: Aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Gerade eben hat Partei-Co-Chef Habeck die Eröffnungsrede gehalten.
In den letzten Wochen haben wir Bündnis 90 Die Grünen bergauf gekämpft. Wir haben nach Annalena Baerbocks Nominierung einen furiosen, hoffnungweckenden Start hingelegt und seit 3 Wochen stehen wir im Gegenwind. Wir haben Fehler gemacht und unter dem grellen Licht eines frühen Wahlkampfs werden kleine Fehler groß und Fehler zu Skandalen. Wir haben uns darüber geärgert, wir haben es analysiert, wir werden die Fehler abstellen. Und wir wissen natürlich, dass Kameradschaft und Solidarität sich nicht beweist, wenn die Sonne scheint und der Wind von hinten kommt, sondern genau dann, wenn der Wind von vorne kommt oder jemand im Regen steht. Deswegen für die Zukunft. Deswegen für die Zukunft mit Gelassenheit und Stärke durch dick und dünn.
Motivation statt Resignation also bei Parteichef Habeck. Vor der Sendung habe ich mit der Grünen-Expertin im ARD-Hauptstadtstudio Claudia Plass gesprochen. Ich habe sie gefragt, wie angesichts der letzten Umfragewerte die Stimmung bei den Grünen zum Auftakt des Parteitags ist.
Also Parteichef Robert Habeck hat im Vorfeld schon sehr selbstbewusst gewirkt und gesagt, naja, dieser Parteitag soll den Anspruch unterstreichen, dass wir um Platz 1 kämpfen. Also sie wollen stärkste Kraft werden und ins Kanzleramt einziehen. Aber tatsächlich können sie natürlich bei allem Selbstbewusstsein nicht an den aktuell gesunkenen Umfragewerten vorbeischauen und an den Dämpfer, den es ja auch durchaus für die Partei gibt. Und deswegen wird die Frage, wie gehen wir mit Fehlern um, wie können wir Fehler in Zukunft vermeiden im Wahlkampf, die wird sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen auf diesem Parteitag.
Ja, die Fehler haben Sie gerade angesprochen. Einer davon ist ja, dass Kanzlerkandidatin Baerbock unter anderem wegen ihres geschönten Lebenslaufs in der Kritik steht. Wie wird die Basis darauf reagieren?
Na, ich denke, das wird schon auch nochmal für Diskussionen sorgen. Also Stichwort korrigierter Lebenslauf von Annalena Baerbock haben Sie angesprochen. Das sind Themen, die, denke ich, halt auch nicht einfach mal eben vom Tisch gewischt werden können. Ebenso Stichwort gemeldete Sonderzahlungen bzw. verspätet gemeldete Sonderzahlungen. Also das wird, denke ich, zur Debatte auch stehen. Und Baerbock hat sich ja auch noch mal entschuldigt, gerade für ihren Lebenslauf. Gestern auch noch mal in der ARD und da hat sie ganz klare Worte gefunden, wie ich fand. Und man hat auch gemerkt, ihr geht es jetzt darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Gleichzeitig wirkte sie auch sehr entschlossen. Und ich denke, genauso wird sie auf dem Parteitag auch auftreten. Also Stichwort Vertrauen zurückgewinnen, das denke ich, wird halt auch eine große Aufgabe sein der Partei in den kommenden Wochen und Monaten und der Umgang mit Fehlern. Aber insgesamt, denke ich, ist die Zustimmung, und das hört man auch bei den Grünen, für beide, für Habeck und Baerbock doch sehr hoch.
Was sind denn die weiteren Streitpunkte an diesem Wochenende?
Naja, die Grünen sind ja traditionell eine ganz debattenstarke Partei und auch jetzt gab es mehr als 3000 Änderungsanträge an dem Entwurf zum Wahlprogramm. Viele Punkte wurden im Vorfeld zwar abgeräumt, aber ich denke, wir können uns schon darauf einstellen, dass vor allem beim Thema Klimaschutz doch gestritten wird. Und da hat ja die Basis und da haben vor allem die jungen Mitglieder doch andere Vorstellungen als die Parteispitze. Also denen geht das Wahlprogramm zum Beispiel nicht weit genug. Sie wollen unter anderem den CO2-Preis, den es ja schon gibt, schneller erhöhen und auch deutlich mehr erhöhen, als es die Parteispitze will. Und auch bei sozialen Themen, da gibt es Redebedarf. Die Grüne Jugend will zum Beispiel mehr Unterstützung für sozial Schwache. Also konkret geht es da um eine Jobabsicherung für Arbeitslose. Und ich denke, da wird schon auch noch kontrovers diskutiert werden.
Wir haben jetzt viel über die kontroversen Diskussionen und den Streit innerhalb der Partei gesprochen. Was können denn vereinende Momente sein?
Ich denke, da können wir blicken auf die Abstimmung. Also die Parteispitze, Baerbock und Habeck, wird ja bestätigt. Und wie gesagt, beide haben große Zustimmung. Und da denke ich, könnte man schon davon ausgehen, dass diese Zustimmung dementsprechend auch hoch ausfällt und dass es da halt auch so einen vereinenden Moment geben wird. Das denke ich doch schon.
Gehen Sie denn davon aus, dass die Grünen gestärkter aus diesem Parteitag und in den Wahlkampf hineingehen?
Naja, sie haben zumindest die Chance, in den kommenden Tagen jetzt dafür zu sorgen, dass sie mit einem starken Ergebnis für die Parteispitze, eben für Geschlossenheit auch in den eigenen Reihen sorgen und das eben auch nach außen entsprechend kommunizieren. Und ja, sie können die Zeit natürlich nutzen, um eben eigene Positionen zu klären und nach dem doch etwas holprigen Wahlkampfstart jetzt den Turbo anzustellen.
Berlin-Korrespondentin Claudia Plass war das zum Grünen Parteitag. Der geht noch bis Sonntag und unter anderem in den Wochenendausgaben von SWR 2 aktuell werden wir Sie natürlich über alles Wissenswerte dazu auf dem Laufenden halten. 18.10 Uhr. Auch wenn die Corona-Zahlen weiter sinken in Deutschland, Corona-Politik brauchen wir immer noch. Und die soll fürs Erste auch weiterhin der Bund übernehmen. Die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite wird verlängert, und zwar bis Ende September. Christopher Jennert mit den Details.
Union und SPD wollten das Gesetz noch einmal verlängern, weil sie weiter Gefahren sehen durch Virusvarianten. Mit dem Gesetz könne man schnell reagieren, heißt es. Sprich, der Bund kann weiterhin Regelungen treffen, um die Corona-Pandemie einzudämmen, ohne dass die Bundesländer zustimmen müssen. Das betrifft zum Beispiel Einreise, Impfungen oder auch die Frage, wer Tests bezahlt. Wichtig, die sogenannte Bundesnotbremse wird damit nicht verlängert. Die FDP hat gegen die Verlängerung gestimmt. Die gesundheitspolitische Sprecherin Christine Aschenberg-Dugnus sagt dazu, man brauche weiterhin Maßnahmen, aber keine Pauschalvollmachten für die Bundesregierung. Manuela Rottmann von den Grünen hat in ihrer Rede Gesundheitsminister Jens Spahn kritisiert. Es sei verfassungsrechtlich unhaltbar, dass ausschließlich Spahn über Milliardenausgaben entscheiden könne, ohne Bundestag. Mit jeder Verordnung werde Geld säckeweise aus dem Fenster geworfen, sagt sie. Ähnlich sieht das auch Gesine Lötsch von den Linken. Die Intensivbetten kosteten 10 Milliarden Euro, was unter anderem vom Bundesrechnungshof kritisiert wurde. Das sei in etwa die Hälfte der Summe, die in einem Jahr für Bildung ausgegeben werde. Keine Peanuts, so Lötsch.
Und noch eine Neuerung in Sachen Corona-Regeln. Die Liste der Corona-Risikogebiete in Europa wird noch ein bisschen kürzer. Das Robert-Koch-Institut hat informiert, dass mit der Nacht von Samstag auf Sonntag weitere beliebte Urlaubsgebiete von der Liste genommen werden. Kai Clement weiß, wen das betrifft.
Die Entwarnung gilt ab Sonntag für ganz Österreich. Für die meisten der dortigen Bundesländer greift das bereits seit einer Woche. Ab Sonntag dann auch für Tirol und Vorarlberg und damit das ganze Land. Bei der Einreise gibt es allerdings weiter Auflagen. So ist ein negativer Test oder der Nachweis einer vollständigen Impfung erforderlich. Auch Teile der Schweiz sowie Griechenlands nimmt die Regierung von der Liste, darunter die Halbinsel Peloponnes im Süden und die Inseln Lesbos und Samos. In Kroatien sind ab Sonntag nur noch zwei Regionen im Land des Inneren als Risikogebiete ausgewiesen. Das heißt, wer künftig aus all diesen Regionen und Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss dann keine Corona-Einreisebeschränkungen mehr beachten. Bereits in einer Woche beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. Auch die Urlaubsinseln Madeira und Zypern sowie 12 weitere Länder auf dem Balkan, in Osteuropa, Asien und Nordamerika werden von der Risikoliste gestrichen, darunter die USA und Kanada.
Soweit die Neuerungen bei den Corona-Regeln. T-Shirts für 2 Euro? Finden viele gut, ist aber schlecht, weil da mit hoher Wahrscheinlichkeit Blut und Tränen für geflossen sind, vielleicht sogar bei Kinderarbeit in einem armen Land und weil die Rohstoffe für das Shirt wahrscheinlich unter umweltschädlichen Bedingungen abgebaut wurden. Um so etwas in Zukunft zu verhindern, hat der Bundestag heute das Lieferkettengesetz der Bundesregierung abgesegnet. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Müller war darauf heute hörbar stolz.
Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, das war vielleicht meine letzte Rede hier. Aber ganz sicher das wichtigste Gesetz für mehr Gerechtigkeit zwischen Reich und Arm. Wir haben noch viel zu tun. Herzlichen Dank.
Zum Lieferkettengesetz jetzt ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Kai Küstner.
Über 8 Jahre ist es her, dass in Bangladesch die baufällige Textilfabrik Rana Plaza einstürzte und über 1000 Näherinnen unter sich begrub. Über 8 Jahre ist es her, dass ich selber kurze Zeit danach fassungslos vor der Trümmerwüste stand und mich verzweifelte Einheimische geradezu anflehten, dass die Deutschen und die Europäer nun endlich aufwachen und für weniger lebensbedrohliche Arbeitsbedingungen in ihrem Land sorgen mögen. Über 8 Jahre also hat es gedauert, bis der Deutsche Bundestag über ein Lieferkettengesetz abgestimmt hat. Es wurde höchste Zeit. Denn grundsätzlich gibt es erstmal gar keine andere Möglichkeit, als deutsche Firmen zumindest ein bisschen an die Lieferkette zu legen und per Gesetz dazu zu verpflichten, ihre Geschäftspartner genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit der Freiwilligkeit hat das nämlich nicht wirklich funktioniert. Nun haben wir es leider mit einem Gesetz zu tun, dem im Laufe der langwierigen und oft quälenden Verhandlungen so mancher Zahn und so manche Kralle gezogen wurden. Anders als das Ministertandem Hubertus Heil, SPD, und Gerd Müller, CSU, denen das Lieferkettengesetz zur Herzensangelegenheit wurde, uns glauben machen will, hat es nämlich doch nicht mehr den Biss, den es unbedingt bräuchte. Nur ein Beispiel. Deutsche Unternehmen sind unmittelbar verantwortlich nur für das erste Glied einer oft langen Lieferkette, also für den direkten Geschäftspartner. Ob aber ein Sub-Sub-Unternehmer für die Bananenernte dann doch Kinder schuften lässt, das muss den deutschen Auftraggeber zunächst mal nicht interessieren. Alles in allem bedeutet das, hundertprozentig sicher werden wir uns auch in Zukunft kaum sein können, dass in unserer Jeans nicht doch Kinderarbeit steckt. Oder unter Lebensgefahr abgebautes Kobalt in unserem Smartphone oder der E-Auto. Batterie. Über 8 Jahre nach der Rana Plaza-Katastrophe hätten Bangladesch und die Welt ein schärferes Lieferkettengesetz verdient gehabt.
Ein Kommentar von Kai Küstner aus Berlin. Um das Lieferkettengesetz geht es übrigens auch in der aktuellen Wirtschaft im Anschluss an diese Sendung, dort im Gespräch mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Julia Hartmann. Carbis Bay ist ein schönes Badeörtchen in Cornwall. Dort gibt es lange Sandstrände und es soll am Wochenende Sonnenschein bei knapp 20 Grad geben. Hinfahren sollten Sie jetzt trotzdem nicht, denn der Ort ist bis Sonntag Schauplatz des G7-Gipfels und damit ausgebucht. Die Stimmung vor diesem Treffen, die ist auch ausgesprochen positiv. Vielleicht wegen des Idylls und des Wetters, wahrscheinlich aber wegen des neuen US-Präsidenten Biden, der auch nach Carbis Bay kommt. Der Westen ist zurück, so fühlt es sich zumindest an, angesichts versöhnlicher Töne aus Washington. Wie der Gipfel heute angefangen hat, dazu Georg Schwarte.
Sie hoffe, sagte Kanzlerin Merkel zum Auftakt des G7-Gipfels, dass man im Bereich des Impfens sehr gute Ergebnisse erreichen werde, die zeigten, wir denken nicht nur an uns, sondern auch an Länder, die bisher keine Chance auf Impfdosen hatten. Zuvor hatte der Gastgeber Großbritanniens Premier Johnson bereits angekündigt, aus dem G7-Kreis insgesamt 1 Milliarde Impfdosen an die ärmeren Länder der Welt zur Verfügung zu stellen. US-Präsident Biden hatte allein für die USA 500 Millionen Dosen bis Juni nächsten Jahres versprochen. Merkel nimmt heute zum 15. und letzten Mal an einem G7-Gipfel teil. Sie freute sich ausdrücklich über die Teilnahme von US-Präsident Biden. Er stehe, so Merkel, für das Bekenntnis zum Multilateralismus, das in den letzten Jahren gefehlt habe. Vor der ersten Arbeitssitzung heute Nachmittag hatte ein Sprecher der US-Regierung bestätigt, dass Joe Biden die Kanzlerin am 15. Juli ins Weiße Haus nach Washington eingeladen hat. Morgen dann wollen sie auf dem Gipfel schwerpunktmäßig über das Thema Gesundheit und Pandemiefolgen sprechen. Am Sonntag steht der Klimaschutz im Vordergrund. Am frühen Nachmittag hatte Boris Johnson zuvor zum Auftakt alle Gipfelteilnehmer in Carbis Bay, dem schwer bewachten Küstenort in Cornwall, begrüßt. Dieses Treffen sei notwendig, auch um darüber zu sprechen, so Johnson, was man aus der Pandemie gelernt habe, darüber, welche Fehler man künftig nicht wiederholen dürfe und darüber, wie der Wiederaufbau einer grüneren, besseren, faireren Welt gelinge, so der britische Premier. Merkel sagte, sie rechne angesichts der erfreulichen Vorbereitungen schon jetzt mit guten Gipfelresultaten. Am Abend wird Kanzlerin Merkel auf einem Empfang von Prinz Charles auch die Queen treffen.
Über den G7-Gipfel und die Rückkehr der USA habe ich im SWR2-Tagesgespräch mit dem außenpolitischen Sprecher der Linken im Bundestag, Gregor Gysi, gesprochen. Herr Gysi, heute hat das G7-Treffen angefangen und der Multilateralismus ist zurück, auch weil Amerika unter dem neuen Präsidenten Biden zurück ist. Herr Gysi, sind auch Sie Mitglied im Biden-Fanclub?
Na, das wäre übertrieben, aber auf jeden Fall finde ich ihn eine ungeheure Erleichterung nach Trump.
Wie sind denn Ihre Erwartungen an ihn?
Also ich hoffe sehr, dass man sich verständigt, wie man wirklich große und wirksame Ziele zur Verhinderung des Klimawandels verfolgt. Dann hoffe ich, dass Sie mal begreifen, dass über die Erfindung des Handys und den weltweiten Lebensstandardsvergleich, der nun eingesetzt hat, die soziale Frage nicht mehr vornehmlich eine nationale, sondern eine Menschheitsfrage geworden ist. Dass man sich mal überlegt, wie man den Lebensstandard in den ärmeren Ländern schrittweise heranführt. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass Sie sich ernsthaft Gedanken machen, wie wir wieder Politik und Diplomatie statt Kriegen in den Vordergrund stellen. Und gleichzeitig hoffe ich natürlich auf bessere Beziehungen zwischen diesen Ländern. Das war ja unter Trump stark kulturell gestört.
Sie haben gerade die Anhebung des Lebensstandards weltweit angesprochen. Biden hat angekündigt, 500 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an ärmere Länder zu spenden. Muss man ihm da jetzt auf Knien für danken?
Also auf jeden Fall ist das eine wichtige und richtige Geste, wobei ich sage, er hatte ja gefordert, den Patentschutz für Impfstoffe auszusetzen. Am gleichen Tag haben wir das im Bundestag beantragt. Nun, die Mehrheit hat sich dagegen entschieden. Um Gottes Willen, wenn die mal nicht Top-Milliarden machen an Gewinnen, also ich verstehe es auch nicht, man kann das in einer solchen Notsituation auch wirklich wenigstens aussetzen, wie es Biden gefordert hat. Wir haben ja schon gesagt, aufheben, aber von meinetwegen auch aussetzen, aber das ist nicht geschehen. Nun schön, dann müssen das eben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in allen Ländern für die dritte Welt bezahlen und die Industrie ist wieder überhaupt nicht daran beteiligt. Die Pharmaindustrie, das gefällt mir nicht, aber trotzdem sage ich, es ist wichtig, denn eine Pandemie kann man nicht nur bei sich bekämpfen. Wenn wir sie wirksam bekämpfen wollen, muss sie bei der gesamten Menschheit überwunden werden. Also muss den Ländern, die es sich nicht leisten können, zweifellos geholfen werden.
Gehen wir mal weg von Biden und kommen direkt zu diesem G7-Gipfel an diesem Wochenende. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie kein Freund des G7-Formats sind?
Naja, ich habe so im Prinzip gar nichts dagegen. Das Problem ist, dass uns eine wirksame Weltpolitik fehlt. Und das schaffen die G7 nicht. Das schafft noch früher die G8 nicht, als Russland noch dabei war. Das schafft auch G20 nicht. Und da nach 1990 auch Reformen bei der UNO ausgeblieben sind, schafft es auch die UNO nicht. Und das macht mir Sorgen, weil die weltumspannenden Konzerne und Banken, wissen Sie, die können ihre Unternehmen von jeder Stelle auf der Erde ausführen. Die müssen nicht nach Deutschland, die müssen auch nicht in die USA. Und das macht mir Sorgen, weil sie viel mächtiger sind als die Politik. Nicht die Politik bestimmt, was sie machen, sondern sie bestimmen, was die Politik macht. Und das geht nicht. Darüber müssten sie sich mal versuchen zu verständigen, wie man eine demokratisch entwickelte Weltpolitik zustande bringt, von der wir meilenweit entfernt sind.
Alle weltpolitischen Foren, die es gibt, die haben Sie ja gerade so ein bisschen abgewatscht. Haben Sie denn einen Vorschlag, wer es machen soll?
Naja, wir müssten eigentlich die UNO reformieren. Es kann mehr ständige Mitglieder geben. Vielleicht muss man auch noch mal über das Vetorecht nachdenken. Vielleicht müssen auch die Mehrheitsbeschlüsse der UN-Versammlung eine andere Bedeutung haben. Da wird mir immer entgegengehalten, dass die Mehrheit der Staaten nicht demokratisch ist. Das stimmt schon. Aber es ist nun mal die Mehrheit der Staaten. Und man darf ja nicht vergessen, das Höchste, was wir haben, sind die Beschlüsse des Sicherheitsrates. Und die verlangen immer Kompromisse und die Beschlüsse werden immer wieder verletzt. Ich glaube, der Fehler war nach 1990, dass der Westen glaubte, zum Beispiel beim Krieg gegen Serbien und so weiter, das Völkerrecht nicht mehr unbedingt zu gebrauchen, nicht mehr unbedingt einhalten zu müssen. Und man hat unterschätzt, dass dann eben auch andere Staaten das Völkerrecht nicht mehr einhalten. Das heißt, sie müssen sich mal Gedanken machen, wie wir dem Völkerrecht wieder zur Geltung verhelfen. Weil der Glaube, dass man es nicht mehr braucht, nach Ende des Kalten Krieges sich als Irrtum herausgestellt hat.
Sie sprechen vom Völkerrecht. Russland ist seit 2014 wegen der Annexion der Krim vom G7-Gipfel ausgeschlossen. 2015 haben Sie noch gefordert, dass Putin am G7-Gipfel teilnehmen sollte. Gilt das in diesem Jahr immer noch?
Natürlich gilt das, weil ich festgestellt habe, dass der Kurs der Konfrontation zu nichts führt. Also die Sanktionen wurden immer verschärft, die Situation für die Menschen in Russland hat sich nicht verbessert, sondern verschlechtert. Nun grenzen die USA ja auch China aus. Sehen Sie mal, ich glaube, die beiden Staaten wollen gar nicht unbedingt ein enges Bündnis, aber sie werden ja dazu gezwungen. Und stellen Sie sich doch mal vor, China und Russland gehen ein wirklich enges Bündnis ein. China ist Russland ökonomisch überlegen, Russland ist China militärisch überlegen. Da kann vielleicht ein Machtfaktor entstehen, dann gute Nacht. Deshalb sage ich, es wäre viel klüger, wegzugehen von der Politik. Ich komme ja aus der DDR. Ich habe die DDR erlebt während der Hallstein-Doktrin, also als eine klare Frontstellung gegen die DDR in der Bundesrepublik stattfand. Und dann kam nach dem Mauerbau Willy Brandt und der machte Wandel durch Annäherung. Und ich habe das erlebt, wie sich die DDR durch diese Politik verändert hat. Schritt für Schritt. Also wenn man ein konstruktives Verhältnis hat, kann man auch mehr für die Menschenrechte tun, kann man auch humanistische Gesten erreichen. Wenn wir weiter den Konfrontationskurs gehen, dann werden wir das Gegenteil damit erreichen.
Insgesamt betrachtet der G7-Gipfel, wie sind Ihre Erwartungen, dass wir da in eine bessere Welt kommen danach oder wird sich nichts geändert haben?
Naja, man sollte das ja nie übertreiben, wobei ich ja ein Zweckoptimist bin. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Sie eine Art von Verständigung erzielen, die in eine konstruktive Richtung gehen. Also nicht, dass Sie sagen, jetzt beschließen wir nochmal 100 Maßnahmen gegen China und Russland und zwingen die zu einem Bündnis, sondern umgekehrt, dass Sie wirklich was fürs Klima tun, wirklich was gegen die Steueroasen tun und dass Sie endlich begreifen, die soziale Frage ist inzwischen eine Menschheitsfrage und darüber muss ernsthaft nachgedacht werden und das muss auch ernsthafte Maßnahmen nach sich ziehen.
Herr Gysi, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, hat große Pläne für das Bundesland. Sie will Rheinland-Pfalz zum weltweit führenden Biotechnologiestandort machen. Dafür will die Landesregierung in den nächsten 10 Jahren 100 Millionen Euro investieren. Nathalie Meyer aus der SWR-Redaktion Landespolitik kennt die Einzelheiten.
Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch sieht die Zeichen der Zeit auf seiner Seite. Biotechnologie, Gesundheitsforschung, das habe Zukunft. Hoch findet vor allem viel lobende Worte für die Landeshauptstadt Mainz.
Wir verspüren eine unheimlich hohe Dynamik deutschlandweit, natürlich auch in Rheinland-Pfalz, aber die Welt blickt auf Mainz und wir wollen dieses Momentum nutzen, das BioNTech ausgelöst hat, dass wir Rheinland-Pfalz als Biotechnologiestandort signifikant voranbringen.
BioNTech kam nicht aus dem Nichts. Hinter dem Erfolg steht eine jahrelange Entwicklung. Seit rund 20 Jahren wird in Mainz zur Biotechnologie geforscht. Forscher arbeiten an Mitteln gegen Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Viruserkrankungen. Biotechnologie ist längst auch ein Wirtschaftsfaktor. Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Die Zahl der Beschäftigten ist um 10% auf über 37.000 deutschlandweit gewachsen. Und das bedeutet auch gute, qualifizierte Arbeitsplätze für unser Land.
Um die Aktivitäten rund um das Thema Biotechnologie zu koordinieren, hat die Landesregierung heute Georg Krausch berufen, den Präsidenten der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Krausch soll unter anderem dafür sorgen, dass die Beteiligten der Branche sich besser vernetzen. Neben dem wirtschaftlichen Wachstum will Wissenschaftsminister Hoch aber auch, dass die Forschenden und die Menschen von der Biotechnologie stärker profitieren.
Wir wollen, dass Forschungserfolge schnell bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Forscherinnen und Forscher sind oftmals zunächst einmal an ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis interessiert. Wir wollen, dass sie auch schnell in eine wirtschaftliche Verwertung ihrer eigenen Forschungsaktivitäten kommen. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, es setzt auch die Bedingung, dass diese Erkenntnisse nutzbar werden.
Wie sind die Erfolgsaussichten? Wie stehen die Chancen, dass Rheinland-Pfalz in Zukunft der führende Biotechnologiestandort weltweit wird, so wie die Landesregierung das anstrebt? Dazu war heute einiges an Optimismus zu hören, aber auch ein Schuss Realismus von Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Wir wissen, dass die Erfolgsgeschichte von BioNTech nicht einfach mal so kopierbar ist. Wir glauben aber, dass die Strategie der Landesregierung, die mit die Basis dafür gelegt hat, eine erfolgreiche ist. Und die wir auch in der Zukunft nach vorne tragen wollen.
Malu Dreyer will Rheinland-Pfalz zum Biotechnologiestandort machen, Nathalie Meyer berichtete. Ein Fußball sollte mit einem Druck von etwas unter einem Bar aufgepumpt werden. Der symbolische Druck, mit dem Fußball im Moment aber aufgeladen ist, der ist schier unermesslich. Nach dem Corona-Jahr soll die Europameisterschaft Symbol der Wiederauferstehung des Kontinents sein. Aber platzt der kleine Fußball bei so viel Druck auch nicht? ARD-Sportreporter Tim Brockmeier hat den Pathos vor der EM analysiert.
Rein textlich ist der offizielle EM-Song schon ein bisschen strange. Wir sind die Menschen, auf die wir gewartet haben. Eine Armee aus noch nie dagewesenen Liebenden. Keine Ahnung, was das mit Fußball zu tun hat. Und eine Armee von Liebenden ist in Zeiten der Aha-Regeln auch sehr gewagt. Aber diese ganze EM wirkt ja ein bisschen gewagt und strange, paneuropäisch. 11 Spielorte über den ganzen Kontinent verteilt, begleitet von Hygienekonzepten, PCR-Tests und Corona-Sonderregeln im Falle von Spielabsagen.
Memorable.
Eine unvergessliche EM verspricht UEFA-Präsident Ceferin trotz allem. 24 Teams in 6 Gruppen, 51 Spiele auf der Jagd nach dem Pokal. 60 Zentimeter groß ist der und 8 Kilo schwer. Und auch wenn sich bei vielen noch keine rechte EM-Stimmung einstellen mag, die Spieler haben Lust. İlkay Gündoğan.
So richtig Stimmung kommt ja auch auf, wenn man sieht, dass jeden Tag 2-3 Spiele sind zu unterschiedlichen Zeiten und dass man ständig Fußball schauen kann. Und das ist, glaube ich, das Schöne an diesem Turnier.
Genauso wie Cristiano Ronaldo von Titelverteidiger Portugal. Der sich so motiviert fühlt, als wäre es seine erste Euro. Großes Thema, die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien. Über 60.000 in Budapest, 30.000 in Baku, 20 in London und immerhin noch 14.000 in München. Mitten in der Pandemie ist das ein Wagnis. Italiens Nationaltrainer Mancini freut es trotzdem.
Die Fans sind so wichtig. Klar werden die Stadien nicht voll sein, aber überhaupt vor Fans spielen zu können, ist fantastisch.
UEFA-Präsident Ceferin freut es auch. Klar, das Produkt Fußball EM lässt sich mit Zuschauern deutlich besser vermarkten und verkaufen.
The game can resume.
Europa lebt und feiert das Leben, tönt der Verbandschef und nennt Belgien, England und Frankreich als seine Turnierfavoriten. Nicht ohne unerwähnt zu lassen, dass es ja auch eine Menge Geheimfavoriten gibt. Stichwort Geheimfavorit. Geheimfavorit auf die abstruseste Zeile im offiziellen EM-Song ist wohl diese hier. Kaputte Glocken und eine kaputte Kirche. Von einem kaputten Ort aus hat der Sieg gewonnen. Alles klar. Schließt sich aber auch ein Kreis. UEFA-Boss Čeferin war gestern beim Papst. Vielleicht, um sich den Segen für diese Corona-EM zu holen, könnte er gebrauchen.
Und in Hörweite zum Vatikan, nämlich im Olympiastadion von Rom, wird in wenigen Stunden die EM angepfiffen. Um 21 Uhr mit dem Spiel Türkei-Italien.